Trockenheit und Hitze sind durch die Klimakrise von Jahr zu Jahr mehr Thema. Gegen Hitze können Grünflächen, Parks und auch Gärten helfen, denn Bäume, Sträucher und andere Pflanzen spenden Schatten und kühlen ihre Umgebung. Was aber, wenn die Hitze auch dem eigenen Garten oder Kleingarten zu schaffen macht? Wie man ohne einen riesigen Wasserverbrauch dem eigenen Garten helfen kann, Hitze- und Trockenperioden zu überstehen, das wollen wir heute klären hier im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjew und ich sage Hi und herzlich willkommen.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
Die sonst so saftig grüne Wiese im Garten ist zu einem gelben, vertrockneten Teppich geworden. Statt in verschiedenen Grüntönen zu strahlen, sind die Pflanzen in den Gemüsebeeten braun und welk. Viele sind abgestorben und stehen nur noch als vertrocknete Stängel da. Der Boden hat tiefe Furchen und ist rissig und staubtrocken. Lange heiße Sommer belasten Menschen, Tiere und auch Pflanzen. Und vor allem in kleineren Ökosystemen wie dem Garten sind die Auswirkungen von heißen Sommern schnell zu sehen. Durch den Klimawandel erleben wir diese Hitzeperioden immer häufiger. Aber dem Garten, dem können wir aktiv helfen, mit der Hitze umzugehen. Meine Kollegin Julia Segers hat sich schlau gemacht, wie man den eigenen Garten klimafit bekommt. Hallo Julia.
Hi.
Ich habe zwar leider keinen eigenen Garten, aber du hast mir geflüstert vorab, Leipzig ist die deutsche Hauptstadt der Kleingärten. Da habe ich gleich wieder was gelernt.
So ist es.
Spaziergänge führen also bei uns hier zwangsläufig öfter mal an einer Kleingartenanlage entlang. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel kühler die Luft da in der Nähe ist.
Ja, das Gefühl kenne ich auch sehr gut. Also Kleingartenanlagen, Parks und auch Grünanlagen, das sind ja quasi wie natürliche kleine Klimaanlagen für die Stadt. Also gerade in Kleingartenanlagen finden sich auch sehr viele verschiedene Pflanzenarten, was auch den Tieren und Insekten einen tollen Lebensraum bietet. Denn die Pflanzen, die wir gerne essen, dienen auch oft als Nahrung für Vögel, Insekten und Co. Und ich habe auch seit neuestem einen Kleingarten und bin schon ganz gespannt, welche Tiere und Pflanzenarten ich da über die Zeit so entdecke und natürlich auch darauf, wie mein Garten so im Hochsommer aussehen wird. Ich habe schon von den Nachbarn gehört, es wird recht trocken in der Gegend. Ich schaue mal, wie es so wird, denn ich will jetzt eigentlich auch erstmal mit den Pflanzen und der Art und Weise, wie der Garten von dem Vorbesitzer angelegt worden ist, auch so arbeiten.
Sehr spannend. Das ist ja auch so ein bisschen ein neuer Lebensabschnitt, ne? So ein Kleingarten.
Definitiv.
Ist schon eine große Sache. Du hast gesagt, du arbeitest jetzt erstmal mit dem, was du davor findest. Aber wie ist es denn, wenn man eine ganz blanke Fläche hat, die man zu einem Garten machen möchte? Was sollte man da in Zeiten der Klimakrise und immer extremeren Temperaturen und Witterungsbedingungen beachten?
Also um einen klimafitten Garten anzulegen, gilt es vor allem, eine möglichst vielseitige Gestaltung zu schaffen. Corinna Hölzel vom Bund für Umwelt und Naturschutz, also kurz BUND, empfiehlt eine Art Schichtsystem.
Also man sollte schon gleich den Garten dann als Klimagarten anlegen. Das heißt, dass man den dreischichtig aufbaut, die Bodenschicht mit Pflanzen bedeckt, dann die Strauchschicht und eben auch dann die Bäume hat, sodass möglichst viel Wasser durch die Pflanzen auch im Garten gehalten werden kann.
Und diese Schichten gestaltet man dann am besten wiederum sehr, sehr vielfältig. Gerne auch in verschiedenen Höhen, um Wasser und Sonne optimal nutzen zu können.
Gerade wenn man zum Beispiel Hügelbeete anlegt oder auch Kräuterspiralen, die in die Höhe gehen, auch Kartoffelturm ist auch was, was dann hochgeht. Dadurch hat man natürlich automatisch verschiedene Lebensraumtypen auch. Also man hat einen ganz sonnigen Bereich, wo auch dann die trockenresistenten und trocken angepassten Pflanzen wachsen können, wie Kräuter zum Beispiel. Und man hat auch wieder schattige Bereiche, wo Wasser sich eben auch länger halten kann und wo es Lebensraum eben für andere Pflanzen gibt, die ein bisschen mehr Feuchtigkeit brauchen. Also diese Abwechslung, diese Vielfalt im Garten, die ist ganz wichtig und die schafft uns eben auch ganz viel Artenvielfalt.
Spannend sind auch sogenannte Kraterbeete. Das sind kreisrunde Beete mit einer Vertiefung in der Mitte und die sehen eben aus wie kleine Krater. Sie speichern Wärme und Feuchtigkeit und schützen empfindliche Pflanzen vor Winden. Durch diese speziellen Eigenschaften sorgen sie dann dafür, dass Pflanzen besser gedeihen und besonders Gemüsepflanzen profitieren auch davon.
Ah, das ist ja sehr interessant. Wie groß sind denn solche Beete in etwa? Braucht es da so eine Art Minimum oder ist das unterschiedlich?
Na, so mindestens 2 Meter Durchmesser sollte es schon haben. Noch besser wären 4. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Platz an, den man zur Verfügung hat. Also abgeschaut ist das quasi von anderen Ländern, die andere klimatische Bedingungen haben. Ein sehr altes und bekanntes Kraterbeet zum Beispiel ist in den Hochlagen in Peru gefunden worden. Und dieses Beet ist, recht gigantisch. Es ist 70 Meter tief und quasi ein Tal zwischen mehreren Bergen. Und in dieses Tal sind eben Terrassen eingebaut worden. Und auf diesen Terrassen haben verschiedene Gemüsekulturen ihren Platz gefunden. Auf insgesamt 70 Meter Tiefe sind halt verschiedene Klimazonen. Und so gedeihen da auch Pflanzen, die normalerweise so in Peru auf dem flachen Feld jetzt nicht wachsen würden. Genau diese Idee liegt auch unseren kleinen Kraterbeeten im Garten zugrunde. Also die Beete lassen sich eben in mehrere Klimazonen unterteilen. Und durch diese verschiedenen Zonen wird das Kraterbeet den unterschiedlichen Ansprüchen der Pflanzen gerecht. Jede Zone speichert dabei unterschiedlich viel Feuchtigkeit und Hitze und Gemüse und Kräuter können darin in einer Art Mischkultur angebaut werden, also verschiedene Gemüse- und Kräuterarten miteinander, die sich sozusagen gut verstehen und dementsprechend gedeihen. Kräuter und Stauden und Gehölze wie zum Beispiel Wiesensalbei oder Katzenminze kommen dabei zum Beispiel oben auf den Rand des Beetes oder auf die seitlichen Südhänge. Da ist eben besonders viel Sonne und es wird besonders warm. Und im Inneren des Kraters ist es schattiger, windgeschützter, dadurch feuchter und auch etwas kühler. Und da wachsen zum Beispiel dann Pflanzen wie Salate, Tomaten oder Auberginen sehr gut, die eben etwas mehr Wasserbedarf haben.
Meinst du, traust du dir das zu? Also du hast gesagt, du arbeitest mit dem, was du hast, aber würdest du sowas interessant finden?
Also ich würde es total interessant finden. Das wäre so ein Projekt für mich, was ich vielleicht so nächstes, übernächstes Jahr in Angriff nehmen würde. Bis dahin ist noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber ich finde es total spannend. Also ich hätte total Lust, damit ein bisschen herumzuprobieren und mal zu schauen. Weil also es kommt ja auch immer noch ein bisschen auf den eigenen Standort an, wie viel Sonne und wie viel Wind da wirklich reinkommt. Also es ist sehr viel ausprobieren und beobachten und dann wieder anfassen. Und das ist schon, ich finde das schon sehr spannend. Ja.
Man lernt auf jeden Fall richtig viel. Aber es ist, also ist ja klar, klingt erstmal auch danach, dass man einen Plan haben muss und dass man sich auch ein bisschen auskennen muss mit den Bedürfnissen der Pflanzen und auch mit den Gewächsen, die sozusagen Nachbarn sein können und die gegenseitig symbiotisch sich unterstützen und voneinander profitieren und so.
Definitiv. Glücklicherweise leben wir in einem Zeitalter, wo wir unser Wissen in der Hosentasche haben und da gibt es tatsächlich auch ganz coole Apps und so, wo man sowas nachschauen kann oder eben einmal googeln. Aber tatsächlich ist es wirklich am besten, sich vorab einen Plan zu machen. Und gerade am Anfang sollte man auch, wenn man seinen Garten klimafit machen will, nicht zu ambitioniert rangehen und erstmal gucken, was kriege ich hin, beobachten, welche Pflanzen gedeihen gut auf dem Boden, den ich habe. Außerdem kann man überlegen, wo es zum Beispiel Sinn ergibt, noch einen Baum zu pflanzen, für mehr Schatten, Kräuterspiralen anzulegen und natürlich auch einen Bereich fürs Relaxen einzurichten, denn den braucht man nach getaner Gartenarbeit dann auch. Und mit der Pflanzenvielfalt muss man eben nicht gleich im Gemüsebeet loslegen. Man kann sich auch im Ziergarten schon sehr gut ausprobieren, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, ich möchte mein eigenes Gemüse anbauen.
Ich höre schon, du freust dich auch schon auf die Gartenliege.
Definitiv.
Okay, also Vielfalt bedeutet dann ja aber auch, nur eine einfache Rasenfläche zum Relaxen ist doch nicht so eine gute Idee heutzutage, oder?
Nee, also die reine Rasenfläche ist wohl immer noch ein Stück besser als so ein Steingarten, wie man ihn manchmal vor Neubauhäusern sieht, der wirklich null tut für die Biodiversität oder Hitzeregulation. Das ist ganz im Gegenteil, heizt sich eher noch auf. Aber der klassische Rasen ist eben auch eine Monokultur, also quasi wie so ein Fichtenwald. Und bei dem klassischen Rasen ist es eben auch, wenn man ihn kurz haben will, dann muss man ihn regelmäßig gießen und ansonsten vertrocknet er einfach.
Ich habe vor ein paar Jahren mal mit einer Bienenexpertin gesprochen und die hat was gesagt, das habe ich einfach nie wieder vergessen. Und zwar, grün ist die Wüstenfarbe der Biene. Mhm. Das fand ich ganz einprägsam. Also grün bedeutet für die Biene Wüste oder für Insekten, weil Insekten Blüten brauchen, Farben brauchen, viele kleine Strukturen brauchen und da ist halt so ein Rasen einfach nicht hilfreich. Große Wiesen, große Felder, Die können Insekten auch nur schwer überfliegen, also oder große Rasenflächen. Deswegen ist auch die Aufteilung wichtig. Die brauchen also eine Möglichkeit, um irgendwo zwischenzulanden, auch mal anzuhalten und durchzuschnaufen. Und deswegen brauchen die so viele kleinteilige Pflanzen und so viel Vielfalt in der Struktur und eben in den Blüten. Und deswegen sind eben auch Erdhügel, die sozusagen unordentlich gelassen worden sind, oder auch Wasserstellen und Hecken, all das ist ganz wichtig für die Vielfalt im Garten.
Und auch, ich habe ja gerade über die Steingärten gelästert, die sollte man nicht anlegen, aber so eine Art Steinmauer im Garten empfiehlt zum Beispiel auch der NABU und der BUND, die empfehlen das beide, weil auch das sind Orte, an denen Insekten ihre Brut ablegen. Dort können sich zum Beispiel auch mal so Salamander ansiedeln und die sitzen gerne in der Sonne und brauchen dabei auch so Steine, die sich ein bisschen aufwärmen. Also so eine Ecke, wo man entweder einen Steinhaufen oder eine Steinmauer, die man auch gerne mit Kräutern noch schön bepflanzen kann. Das sieht hübsch aus und tut eben auch was für die Biodiversität. Und man muss dafür keinen Steingarten anlegen.
Genau, also Steine sind auch gut, aber halt nicht, wenn man sie sozusagen mit dem LKW antransportiert und dann auf eine Fläche knallt. Dann
genau, da zählt wieder Stichwort Vielfalt. Je mehr Unterschiede, je unterschiedlicher das Gelände, je mehr Strukturen ich habe, desto besser ist es am Ende auch. Sowohl für die klimatische Gestaltung des Gartens als auch für die Biodiversität und Artenvielfalt.
Kommen wir nochmal zurück zu unserem Rasen. Viele Menschen wollen ja vielleicht auch eine Rasenfläche haben, weil ihre Kinder oder ihre Enkel drauf spielen können oder weil der Rasen eben als Liegefläche genutzt werden kann. Was kann man da machen? Gibt es da Alternativen, wenn man eben darauf nicht verzichten möchte?
Da gibt es tatsächlich ganz tolle Alternativen und eine Möglichkeit macht auch weniger Arbeit und sieht dabei auch noch toll aus. Melanie Konrad vom Naturschutzbund NABU hat mir erklärt, wie so eine Alternative zum eintönigen und durstigen Rasen aussehen kann.
Also ich kann meinen Rasen in eine Wiese umwandeln oder auf jeden Fall mehr Kräuter blühen lassen, weil kurz diese gezüchteten Rasengräser haben oft das Problem, dass sie nur in den oberen Bodenzentimetern wachsen und wurzeln. Und wenn dann der Regen ausbleibt, dann vertrocknen die ganz schnell. Das kommt dann zwar wieder, aber ich habe erstmal einen braunen Rasen. Wenn ich das nicht möchte, stattdessen Blüten haben möchte, dann setzt man am besten auf einen Kräuterrasen, wenn man den noch bespielen will, wenn er noch oben drauf, wenn man noch Kinder drauf spielen sollen oder man möchte noch drauf laufen. Oder noch besser eine Wiese, die braucht sozusagen gar kein Wasser mehr, ne? Dann darf ich die Fläche nur nicht bespielen wollen. Wiesen brauchen natürlich ein bisschen mehr Platz als ein Rasen, sollten eine bestimmte Größe haben, aber ich habe dann einen schönen Wiesensalbei, der blüht, ich habe eine Flockenblume, die blüht und habe sehr lange sehr viel Freude daran.
Also Kräuterrasen für spielende Kinder oder wenig Fläche und eine hübsche, blühende Kräuterwiese. Und die passt auch für Menschen, die nur mal eben eine Liege aufstellen möchten. Und solche Kräuterrasenmischungen, die findet man auch im Fachhandel. Die Kräuterrasen muss man zwar auch regelmäßig mähen, darüber hinaus braucht der Rasen dann aber keine weitere Pflege oder zusätzliches Wasser. Und wer eine Wildblumenwiese anlegen will, der kann es sich noch bequemer machen. Wenn die nämlich einmal gesät und gewachsen ist, dann hat man damit gar keine Arbeit mehr.
Also halten wir fest, eine hohe Pflanzenvielfalt, unterschiedliche Höhen und eine Wiese oder einen Kräuterrasen statt dem klassischen englischen Rasen. Was darf denn außerdem nicht fehlen in einem klimafitten Garten?
Ich habe gerade ganz kurz schon angesprochen, die Bäume sind natürlich auch sehr wichtig. Die bieten Schatten, außerdem auch Hecken. Auch das sind wichtige Schattenspender und sie verdunsten auch Wasser und kühlen damit ihre Umgebung ab. Gleichzeitig belüften die verzweigten Wurzeln von großen Bäumen auch den Boden und dadurch kann der Regen tiefer in die Erde eindringen und so auch das Grundwasser erreichen. Wichtig ist aber, dass man sich darüber informiert, wie hoch die Bäume wachsen, die man im Garten pflanzen will, denn zum Beispiel in Kleingärten ist die Höhe meistens begrenzt. Und auch im eigenen Garten sollte man darauf achten, dass die Krone bei manchen Bäumen ganz schön groß und ausladend werden kann.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Jetzt haben wir viel über die Bepflanzung und Gestaltung von so einem Garten gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Wassermanagement selbst aus? Ich kann ja zum Beispiel auch Regenwasser sammeln.
Genau, das sollte man nach Möglichkeit auch tun. Am besten mit Regentonnen, die an die Dachrinne vom Haus oder Schuppen angeschlossen sind. Und bestenfalls stellt man gleich mehrere davon auf. Und so ist man auf Dürreperioden auch gut vorbereitet. Wer einen großen Garten hat, der kann sich auch überlegen, eventuell eine Zisterne anzulegen. Das ist ein unterirdischer Sammelbehälter für Regenwasser. Und generell empfiehlt es sich aber auch, möglichst wenig Flächen im Garten zu versiegeln. Das betont Melanie Konrad vom NABU.
Wenig versiegeln ist auch ganz wichtig, also gerade weil wir diesen Trend haben zu Schottergärten, weil es oft sehr einfach ist und vermeintlich pflegeleicht, aber das ist genau das falsche Rezept. Also gegen die Hitze ist es wirklich das falsche Rezept. Stattdessen möglichst wenig versiegeln, also Versickerungen zulassen, dass Wasser auch wieder in den Boden kommt, das ist ganz wichtig. Und so viele Flächen begrünen wie möglich, also auch das Dach mitnehmen, die Fassade mitnehmen. Jede Fläche, die irgendwie geht, die ich nicht begehen muss. Ja, und natürlich ein gutes Wassermanagement betreiben. Das kommt noch dazu.
Außerdem kann man den Boden dabei unterstützen, das Wasser besser zu halten, erklärt Corinna Hölzel vom BUND.
Man verhindert eben die Austrocknung des Bodens auch gut mit Mulchen zum Beispiel, das heißt Rasenschnitt, Heckenschnitt. Das alles kommt wieder auf den Boden drauf, sodass er eben niemals der prallen Sonne ausgesetzt ist. Und so, das ist total super, weil man hat eben den Effekt, Boden trocknet nicht aus, die Unkräuter kommen nicht hoch und die Nährstoffe aus dem Mulchmaterial kommen gleich in den Boden wieder zurück.
Die Mulchschicht wirkt also als Schutzschild gegen Austrocknung und gleichzeitig auch als Dünger für den Boden.
Was kann ich denn noch bei der Auswahl von Pflanzen beachten, die in meinem Garten landen? Gibt es irgendwelche No-Gos in einem klimafitten Garten?
Die gibt es auf jeden Fall. Einige dieser Pflanzen sind auch in Deutschland noch sehr beliebte Gartenpflanzen, eben weil sich noch nicht alle HobbygärtnerInnen auf die trockenen und heißen Sommer eingestellt haben. Melanie Konrad vom NABU hat mir einige Beispiele für diese Pflanzen gegeben, die im Sommer besonders durstig werden.
Der Bambus ist so einer. Der braucht sehr, sehr viel Wasser. Der Rasen braucht auch viel Wasser. Also Rasen sollte man wirklich reduzieren, wo es geht. Wenn man es nicht unbedingt braucht, die Rasenfläche reduzieren. Das ist auch klimaschonender tatsächlich, weil eine Wiese braucht einfach viel weniger Pflege. Genau, und an den Pflanzen, Bambus ist so einer, Hortensien zum Beispiel. Das sind ja alles Pflanzen, die kommen aus anderen Gegenden. Und Hortensien auf den Azoren ist es feucht, warm, die haben eine Luftfeuchtigkeit, die sie brauchen. Die kümmern auch, das merkt man ja, ne? Wenn die sehr stark unter Trockenstress stehen, auf sowas sollte man verzichten oder sie dann vielleicht im Topf ziehen, wenn man unbedingt so eine Lieblingspflanze hat, dass man sie nicht im ganzen Garten hat, sondern dann nur an einzelnen Stellen. Aber wirklich auf diese wasserliebenden Pflanzen verzichten. Und Thuja zum Beispiel, also der Lebensbaum, unsere klassische Thuja-Hecke, ist nicht nur für die Biodiversität nicht gut, sondern eben auch, braucht eben auch eine regelmäßige Bodenfeuchte.
Und wie sieht's jetzt mit Pflanzen aus, die Trockenheit und Hitze gut wegstecken können?
Davon gibt es glücklicherweise auch einige. Corinna Hölzel vom BUND erklärt, welche Zierpflanzen in einen klimaresistenten Garten passen.
Das sind zum Beispiel Glockenblumen oder auch Flockenblumen oder Ringelblumen. Das kennt ja auch jeder. Das ist auch sehr schön vom Farbaspekt. Im Herbst blüht dann die Fetthenne. Die kommt auch mit wenig Wasser aus. Die Margerite, ja, weiß, superschöne Pflanze, ist auch eine Trockenkünstlerin. Die Küchenschelle zum Beispiel oder auch Salbei oder Katzenminze. Da braucht man eigentlich nie zu gießen. Natternkopf oder Wegwarte zum Beispiel. Also Wegwarte ist ja was, weil die kommt ja praktisch fast mit überhaupt keinem Wasser aus. Also es gibt in allen Blütenfarben wunderschöne heimische Wildstauden, die toll blühen, auch vom zeitigen Sommer bis in den späten Herbst. Wildastern dann zum Beispiel im Herbst auch noch in allen Farben. Die muss man nicht gießen. Das ist ganz, ganz praktisch.
Ich glaube, in der Antwort von Corinna Hölzel war jetzt ein Aspekt versteckt, den man nicht oft genug betonen kann. Sie hat nämlich von heimischen Pflanzen gesprochen.
Genau. Heimische Pflanzen haben da auf jeden Fall einen Vorteil. Aber es gibt auch einige exotische Pflanzen, die in unseren Gärten durch den Klimawandel auch gut wachsen können. Im Obst- und Gemüsegarten fühlen sich zum Beispiel mittlerweile auch Kiwis oder Wassermelonen bei uns wohl.
Oh ja, das finde ich super eindrucksvoll, weil ich kenne ein Haus, da rankt wirklich eine Kiwi. Das war so ein kleines Gartenprojekt von einer Familie und jetzt rankt die Kiwi inzwischen sozusagen über 3 oder 4 Etagen nach oben und,
wow.
Und bildet auch schon so ein bisschen so wie eine Art Baldachin aus Blättern, weil sie Schnüre gespannt haben und die Kiwi halt überall hin kann, wo sie möchte. Also ja, und ich bin da auch ein bisschen neidisch, weil ich hatte mir so ein paar Blätter abgezupft und mein Ableger hat einfach den Geist aufgegeben.
Hat's nicht geschafft.
Nein. Ja, und ich muss jetzt geduldig sein und wieder zu den heimischen Kräutern zurückkehren im Balkonkasten, leider.
Da gibt es aber auch eine ganz gute Auswahl für dich, denn es gibt tatsächlich einige heimische Nutzpflanzen, die auch sehr gut mit Trockenheit klarkommen.
Also Zwiebeln zum Beispiel oder Knoblauch brauchen nicht so oft gegossen zu werden, aber auch Wurzelgemüse wie Möhren oder rote Beete. Und Kohl in der Regel ist auch ganz genügsam, auch Kürbis. Auch die Stangenbohne, zumindest danach der Blüte, braucht sie gar nicht mehr so viel Wasser. Und auch Mais ist natürlich, kommt aus heißen Gebieten, also der kann ganz gut ohne viel Wasser auskommen.
Die Auswahl ist also groß und vor allem sehr, sehr bunt. Das freut dann das Auge, die heimische Tierwelt und verbraucht auch möglichst wenig Wasser. Dann will ich natürlich jetzt sehr gerne noch von dir wissen, was dich bei dieser Recherche besonders überrascht hat, Julia.
Tatsächlich so einiges. Also ich bin sehr begeistert davon, wie vielfältig man so einen klimaresistenten Garten gestalten kann. Habe mir auch bei der Recherche schon ganz viele Ideen mitgeschrieben und Pläne geschmiedet und direkt auch mal nach heimischen Sorten geschaut, die in einen Klimagarten gut passen. Und da habe ich jetzt meine neue Lieblingsblume gefunden, die Ringelblume. Die ist nämlich essbar und wehrt auch noch Schädlinge ab von anderen Pflanzen. Und Ringelblumen gelten bei Bauern als Wetterpropheten, denn die Ringelblume faltet ihre Blüten einfach zusammen, wenn Regen aufzieht. Also da weiß man dann auch schon mal, jetzt die Regentonnen irgendwie definitiv gut stehen haben, damit sie den Regen dann auch aufsammeln können und vielleicht noch ein paar Gießkannen rausstellen. Fand ich schon ziemlich cool, die Ringelblume.
Sehr gut. Ja, meine Lieblingsblume ist, glaube ich, die Kapuzinerkresse.
Auch sehr lecker.
Aber leider, wie gesagt, zu schattig.
Mhm.
Balkonien. Ja, also dann Ringelblumenpflanzen würde ich vorschlagen für alle, die die Bedingungen haben dafür. Und dann wird man auf den nächsten kostbaren Regen immer gleich vom eigenen Garten hingewiesen. Vielen Dank für deine Recherche, Julia, und das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns doch ganz einfach. Abonniert den Podcast da, wo ihr sonst eben auch gerne Podcasts hört. Wenn ihr unseren Klimapodcast mögt, dann erzählt doch einer Freundin oder einem Freund davon und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ina Lebetjew. Tschüss, macht's gut, bis bald.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.